We've never done anything like that before. We've sent a few instruments, but we haven't sent an entire laboratory. We're gonna see Mars in a whole nother way because we have this package of tools to look at it in a completely different way.
Mars is a brutally cold, dry, almost airless world, bathed in lethal radiation. Not good prospects for life.
Hallo und herzlich willkommen zum AstroGeo Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 17. Und heute befinde ich mich mal wieder im Institut für Geowissenschaften der Universität Heidelberg. Und ich habe mir diesen Ort ausgesucht, weil hier ein kompetenter Gesprächspartner sitzt zu einem Thema, was ich schon lange auf dem Schirm habe und wo mir so ein bisschen die Idee gefehlt hat, wen man da befragen zu könnte. Es soll nämlich heute gehen um Methan im weiteren Sinne. Und dafür begrüße ich Herrn Kepler. Hallo.
Hallo, Herr Urban.
Sagen Sie kurz was zu sich. Wie sind Sie zum Methan gekommen?
Das ist eine lange Geschichte. Ja, ja, ursprünglich hat man eigentlich nach ganz anderen Gasen geschaut, die zum Beispiel in Pflanzen entstehen, wie Methanol oder Chlormethan. Aber irgendwann kam uns auch die Idee, vor circa 10 Jahren war das, ob vielleicht auch Methan in Pflanzen produziert werden kann. Und ja, damit begann die ganze Geschichte.
Mhm. Wie war das bei Ihnen persönlich? Also wann sind Sie mit dem Thema in Kontakt gekommen?
Mit Methan?
Ja.
Ja, vor circa 12 Jahren. Und das war meiner Zeit als Marie Curie Fellow, sozusagen als Postdoc in Belfast in Nordirland. Und wie gesagt, ich habe eigentlich nach ganz anderen Molekülen geschaut. Aber damals war die Idee, vielleicht könnte Methan ja auch in Pflanzen gebildet werden. Normalerweise denkt man bei Pflanzen nicht an Methanbildung. Und ja, damit begann die Geschichte. Ja, als ich dann von Belfast ans Max-Planck-Institut für Kernphysik nach Heidelberg gekommen bin, hatten wir auch die Analytik, um dann auch unsere Hypothese zu untersuchen.
Ich habe gesehen, dass Sie sich mit im Allgemeinen mit nochmal Spurenelementen oder Spurenverbindungen beschäftigen. Was sagen die uns? Warum sind die interessant?
Ja, im Allgemeinen mit Klimagasen. Klar, Methan, Kohlendioxid oder Lachgas sind ja bekannte Klimagase. Und es gibt aber viele Unsicherheiten, gerade was so die Quellen und Senken in der Umwelt angehen, und da wird viel Forschung gemacht, woher kommen die Gase, wohin gehen sie, und ja, und das ist letzten Endes auch unser Schwerpunkt hier, dass wir sozusagen nach Klimagasen oder anderen Spurenelementen schauen.
Ist das ein neues Thema oder ist das ein Thema, was eine Dynamik entwickelt gerade?
Ist natürlich kein neues Thema. Klimagase beschäftigen die Wissenschaftler schon seit 30, 40 Jahren intensiv. Aber in den letzten Jahren hat es natürlich eine ganz besondere Brisanz angenommen, gerade im Hinblick auf zukünftige Klimaerwärmung möchte man natürlich genau verstehen, woher kommen die Gase, wo werden sie ausgestoßen, emittieren die Atmosphäre und wo werden sie abgebaut.
Welche Rolle spielt denn Methan auf der Erde? Vielleicht fangen wir einfach mal auf der Erde an. Also was weiß man da heute?
Ja, wir wissen, dass, also ich habe gerade auch Zahlen im Kopf, es sind riesige Mengen an Methan, die jedes Jahr in die Atmosphäre emittiert werden. Circa 600 Millionen Tonnen.
Klingt viel.
Ja, oder 600 Milliarden Kilogramm. Und wenn man das noch in Liter umrechnet, also ein Kilogramm Methan nimmt ungefähr 1400 Liter ein, dann sind wir ungefähr bei einer schier unvorstellbaren Zahl von 280 Millionen, Billionen Litern Methan, die jedes Jahr in die Atmosphäre gehen. Und ja, die Hauptquellen an Methan denken die Leute zuerst an entweder Erdgas, oder natürlich an Sümpfe, Moore. Dort wird Methan bei der Zersetzung organischen Materials produziert. Und ja, da sind wir auch schon bei den Hauptquellen. Mittlerweile natürlich Kühe, Schafe produzieren viel Methan. Und wir beschäftigen uns speziell mit einer ganz erst neu entdeckten Quelle, Pflanzen. Pflanzen können auch Methan emittieren.
Okay, also das mit den Kühen hat man schon gehört, dass man vielleicht auch dazu übergehen sollte zumindest in Stellen, wo das möglich ist, das Gas vielleicht sogar abzusaugen und irgendwie zu nutzen noch. Welche Rolle spielt das bei den Pflanzen? Also wann hat man das entdeckt?
Das haben wir entdeckt vor circa 8 Jahren. 8, 9 Jahren haben wir zum ersten Mal entdeckt, dass normalerweise geht man ja davon aus, dass Mikroben Methan bei der Zersetzung organischen Materials produzieren, also entweder im Verdauungstrakt der Kühe oder Schafe oder halt in den Mooren, in den Feuchtgebieten. Und wir hatten halt die Idee, einfach mal nachzuschauen, ob es doch einen eventuellen Mechanismus auch in Pflanzen gibt, also ohne die Hilfe von Mikroorganismen. Und da haben wir, braucht man natürlich auch eine gute Analytik dafür. Und da haben wir vor circa, also 2006 wurde das Ganze publiziert und hat auch einen richtig großen Sturm der Medienlandschaft ausgelöst. Ja.
Was sind das für Pflanzen? Was machen die? Was sind das für Prozesse, wo das Methan frei wird?
Da gehen Sie schon relativ weit mit Ihrer Frage. Also zuerst haben wir es mal beobachtet und konnten natürlich auch mit unterschiedlichen Versuchen feststellen, dass Mikroorganismen an der Bildung von Methan in den Pflanzen nicht mit involviert sind. Man muss aber dazu sagen, es sind wirklich winzige Mengen. Also wirklich winzige Mengen.
Und deswegen haben Sie die gute Analytik angesprochen.
Exakt, weil normalerweise fragt man sich, es gibt tausende von Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Methanbildung arbeiten. Aber es sind kleine Mengen. Wir haben eine relativ hohe Methankonzentration in der Atmosphäre. Und sozusagen das sichtbar zu machen, dass auch Pflanzen Methan produzieren, das ist auch eine analytische Herausforderung. Aber wir konnten es zeigen. So sind wir also beim ersten Schritt. Zuerst haben wir es beobachtet und natürlich kommt der zweite Schritt oder was fragt man sich danach? Zum einen, wie viel kommt natürlich Methan aus Pflanzen raus, vielleicht auch weltweit? Und zum anderen spielt es vielleicht eine Rolle, auch eine physiologische Rolle in Pflanzen. Wie sind die Reaktionswege? Aber das sind im Augenblick tatsächlich Fragen an der vordersten Forschungsfront und die wir auch in meiner Arbeitsgruppe bearbeiten.
Also man weiß es noch nicht hundertprozentig.
Genau.
Spielt das denn global eine Rolle? Also ist das ein größerer Anteil von diesen unvorstellbaren Mengen, die Sie vorhin angesprochen haben?
Sie sprechen jetzt die Pflanzen speziell. Genau. Ja, das war am Anfang, als wir die erste Hochrechnung gemacht haben, kamen wir auf auch sehr große Zahlen. 60 bis 240 Millionen Tonnen. Würde ungefähr 10-40% des globalen Budgets entsprechen. Und das hat natürlich dann auch deshalb für viel Resonanz gesorgt, sowohl in den Medien als auch bei Wissenschaftlern. War wahrscheinlich erstmal eine Überschätzung. Dennoch ist es natürlich, also es sind kleine Mengen, aber es gibt natürlich riesige Mengen an Biomasse auf der Erde. Im Augenblick, aufgrund der Komplexität würden wir davon absehen, neue Hochrechnungen zu tätigen, aber es kann sich im globalen Budget bemerkbar machen.
Geben denn alle Pflanzen Methan ab?
Bisher alle, die wir untersucht haben, ja.
Okay, es ist schon ein Stoffwechselprozess vermutlich, der tief drin sitzt.
Beides. Also zum einen können Sie wirklich jede Pflanze nehmen oder jedes Blatt und trocknen und bei auch abgestorbenen Pflanzen setzen Methan frei in ganz, ganz winzige Mengen. Aber bisher jedes Blatt, das wir gemessen haben. Also zum einen gibt es einen abiotischen Prozess, aber zum anderen können wir auch zeigen, dass es wohl ein Stoffwechselprozess sein muss. Und das ist natürlich sehr interessant für die Biochemie vielleicht oder für die auch Medizinforschung. Aber da im Augenblick versuchen wir auch Reaktionswege nachzustellen und etwas tiefer reinzuschauen.
Ich würde noch gerne ein bisschen über Methan als Gas reden oder als Stoff reden. Was ist Methan?
Ja, Methan ist einfachste Molekül oder der einfachste Kohlenwasserstoff besteht aus einem Kohlenstoff, vier Wasserstoffatome. Wir haben es, wie gesagt, in der Atmosphäre ist es die organische Substanz, die am häufigsten verbreitet ist, also mit 2 ppm, das heißt also 2 parts per million.
Also wenn man sich alle organischen Gase anguckt, weiß nicht, was es da noch gibt, ist Lachgas oder sowas, ist das überhaupt organisch?
Nein.
Nee, ist ja Stickstoffverbindung.
Genau.
Okay. Aber von den organischen ist es das
genau, häufigste. Genau, mit Abstand am häufigsten vertreten, zwar nur mit 2 ppm, also 2 Millionstel Teilchen der Luft, aber die häufigste organische Verbindung, die in der Atmosphäre vorkommt. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, die meisten Leute kennen es natürlich als Erdgas. Ja, also es ist geruchlos, ein brennbares Gas.
Und es ist ein ganz gutes Treibhausgas.
Es ist ein richtig starkes Treibhausgas. Verglichen mit Kohlendioxid ist es, im Augenblick gibt es wieder neue Zahlen. Immer wenn die neuen Klimaberichte erscheinen, es gibt wieder neuen, werden die Zahlen natürlich angepasst oder korrigiert oder unserem neuen Wissen entsprechend kalkuliert. Und im Augenblick ist die Zahl 34, also 34 mal so starkes Klimagas wie Kohlendioxid.
Mhm. Und die Emissionen nehmen auch zu, nehme ich an, wie beim Kohlendioxid auch?
Ja, die nehmen seit, also im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit, haben sie Konzentration fast verdreifacht. Und durch das ist es auch so, dass natürlich Methan eine Rolle bei der Klimaerwärmung spielt. Zwar nicht so stark wie Kohlendioxid. Bei Kohlendioxid ist in der Atmosphäre, die Konzentration liegt bei ca. 400 ppm, also das insgesamt das 200-fache. Aber man muss natürlich jetzt wieder dieses Treibhausgaspotenzial mit einrechnen. Dann am Ende kommt man auf Zahlen, dass Methan circa mit 10-20% zur anthropogenen Klimaerwärmung beiträgt.
Mhm. Es gibt ja wenn man sich die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre über die letzten Milliarden Jahre anguckt, auch große Schwankungen, die mit verschiedenen Ereignissen in der Erdgeschichte zu tun haben. Wie ist das bei Methan? Also gab es da auch Zeiten, wo man mehr Methan hatte als heute?
Wenn man sich die Schwankungen von Kohlendioxid und Methan, sagen in den letzten 100.000 oder bis 1 Million Jahre anschaut, bekommt ja diese Information aus Eisbohrkernen, aus den Gaseinschlüssen, die in Eisbohrkernen drinne sind. Und wenn man sich die CO2-Schwankungen anschaut, dann läuft Methan genauso. Also es ist sozusagen eine Korrelation da zwischen Kohlendioxid und Methan. Auch in der Vergangenheit gab es deutliche Schwankungen an Methan, der Methankonzentration, und die korrelieren ganz gut auch mit dem Kohlendioxid.
Was einfach vermutlich daran liegt, dass wenn es wärmer ist, mehr Permafrostböden auftauen und da Methan frei wird, oder?
Zum Beispiel. Aber das sind Fragen, die sind teilweise nicht geklärt. Ja. Die einfache Theorie: mit mehr Biomasse, zur Zeit in der Eiszeit, gibt es in der Regel weniger Biomasse. Das heißt auch in der Regel weniger CO2 wird dann auch wieder aufgenommen oder in die Atmosphäre emittiert. Und bei Methan sieht es auch so aus. Da kommt man dann eher auf diese Permafrostbereiche. In Zeiten der Eiszeit ist natürlich ein Großteil mit Eis bedeckt, weniger Aktivität. Aber das sind wirklich auch Forschungsfragen, die zum Teil auch nicht geklärt sind.
Mhm. Ich noch ein Aspekt dazu. Ich hatte jetzt die Erdgeschichte als Ganzes angesprochen. Ich habe irgendwann gelesen, dass auch es in der sehr frühen Erdgeschichte, also vor 2-3 Milliarden Jahren, es eine Zeit gab, wo sehr viel Methan in der Erdatmosphäre war, also in einer Zeit, wo es eigentlich noch gar keinen richtigen freien Sauerstoff gab. Ist das gesichert?
Gesichert würde ich natürlich mit Vorsicht jetzt erstmal unterstreichen, aber sind natürlich Forschungsarbeiten, ja, und da sind sehr, sehr große Unsicherheiten auch damit verbunden.
Ja. Auch weil man wenig Gesteine einfach hat aus der Zeit, vermutlich dann.
Ja, genau, es geht ja um Archive, ja. Und die besten Archive, die wir haben, sind natürlich, die in die Vergangenheit gehen, sind die Eisbohrkerne. Wenn man sich Gesteine anschaut, wird das Ganze schon etwas komplizierter. Man muss natürlich viele Annahmen machen. Die stecken dann auch wiederum in diesen Kalkulationen drin. Hm.
Ich frage nur deshalb, weil ja auch, nochmal, wenn wir nachher zum Mars kommen, auch auf dem Mars geht es ja um Gesteine, die man sich da anguckt. Und vielleicht auch die Frage, kann man mehrere Milliarden Jahre in die Marsgeschichte zurückschauen, um dann vielleicht mit einem Rover eines Tages nachzuweisen, wie vielleicht die Atmosphäre auf dem Mars damals ausgesehen hat oder sogar festes organisches Material aus einer Zeit zu finden. Also es ist schon selbst auf der Erde eine Herausforderung, diese Zeiten zu rekonstruieren.
Herausforderung. Und ich würde mal sagen, wenn man eine Zeitskala jetzt länger als 1-2 Millionen Jahre nimmt, dann sind die Unsicherheiten, was die Methankonzentration in der Atmosphäre angeht, weil danach gibt es keine Eisbohrkerne mehr und die länger die Vergangenheit zurückgehen, sind die Unsicherheiten enorm groß.
Hm, okay, also da bewegt man sich irgendwann auch Richtung einen Bereich, wo man eigentlich fast nur noch spekuliert oder nur noch wenige Indizien hat. Ja. Hm. Also wir hatten jetzt auf der Erde die anthropogenen Emissionen in Form von Viehhaltung angesprochen, Mikroorganismen und die Pflanzen, womit sie gearbeitet haben. Gibt es noch andere natürliche Quellen sonst für Methan?
Ja, es gibt natürlich die zahlreiche geologische Quellen, also abiotische Quellen, Vulkane, Schlammvulkane, Steppenbrände, die gibt es auch schon lange. Es gibt auch zum Beispiel bei Plattenbewegung, Tektonik, also bei der Serpentinisierung, also wenn Olivin umgewandelt wird, das passiert zum Beispiel auch in den mittelozeanischen Rücken.
Also es ist einfach ein chemischer Prozess im Gestein sozusagen.
Genau, es gibt auch chemische Prozesse bei der Gesteinsumwandlung, die Methan bilden. Und ja, ich denke, also das sind so die Hauptquellen. Termiten könnte man noch nennen. Dafür sind aber auch Mikroben zuständig.
Also eine Symbiose da in den Termiten.
Genau, auch im Verdauungstrakt. Mhm.
Okay. Gibt es im Sonnensystem jetzt neben der Erde und dem Mars noch andere Körper, wo es Methan gibt als Gas?
Ja, man hat, da muss ich jetzt aber selbst nachdenken. Es gibt irgendwelche Monde, ich denke auf Saturn oder Jupiter, wo man auch schon auf Monden Methan entdeckt hat. Ja. Es gibt also auch noch andere Planeten wohl oder Monde der Planeten, auf denen Methan entdeckt wurde.
Okay, also das ist jetzt erstmal keine Besonderheit der Erde, obwohl auf der Erde kennt man schon eine ganze Reihe von Quellen und Senken für Methan, aber es gibt es auch woanders wo.
Ja, natürlich ist der Mars von besonderem Interesse.
Genau, den kreisen wir jetzt ja auch schon fast. Wann hat man denn das erste Mal Methan auf dem Mars nachgewiesen?
Ja, es war vor circa 10-12 Jahren. Ich denke, es war 2003. Und zwar hat man dazu Fernerkundungsmethoden benutzt, also Infrarotspektroskopie, um letztendlich die Atmosphäre vom Mars zu untersuchen. Und damals gab es die ersten Meldungen, dass es wohl Methan auf dem Mars in aber deutlich kleineren Konzentrationen als auf der Erde gibt.
Was heißt denn deutlich? Also es ist viele Größenordnungen darunter.
Faktor 1000.
Faktor 1000 also weniger.
Mhm. Ich hatte ja vorher die Zahl circa 2 ppm. Genau sind es 1,8 ppm auf der Erde. Mars, die ersten Hochrechnungen lagen bei 10 ppb, also Parts per Billion, Faktor von 1000 weniger.
Sie sagten, das waren Satellitenmessungen. Haben Sie
Das waren Teleskope auf der Erde.
Teleskope sogar, okay. Also sozusagen auch noch aus größerer Entfernung. Haben Sie dem damals Glauben beigemessen?
Ich kann nur die wissenschaftliche Literatur dazu zitieren. Also es gab natürlich unterschiedliche Bewertungen dieser Arbeiten. Die einen waren natürlich sehr euphorisch, weil das natürlich die Fantasie auch der Wissenschaftler antreibt. Und andere waren sehr skeptisch. Und wir kommen natürlich wieder zur analytischen Unsicherheit. Auch haben die Methoden große Unsicherheiten. Und es gab auch Gegendarstellungen, die meinten, diese Geräte wären gar nicht in der Lage dazu, das Methan auf dem Mars aus der Ferne in den Konzentrationen zu messen.
Gab es denn später, also jetzt bevor jetzt auch dem Curiosity Rover vor Ort ist der Nachweis gelungen ist, gab es da noch andere Messungen, die dafür gesprochen haben?
Es gab in der Zeit mehrere Messungen, ja. Und vielleicht ganz spektakulär waren dann sozusagen auch diese Ergebnisse, die zeigen sollten, dass es sozusagen Plumes, also Fahnen auf dem Mars gibt, gerade in der Nähe des Äquators, der natürlich besonders warm, für uns immer noch sehr kalt, also Temperaturen auf dem Mars liegen bei minus 150 bis im Äquator 0 Grad.
Also da ist es ganz kurz mal so, dass man sich vorstellen kann, mal da spazieren zu gehen. Ja. Mhm.
So wie heute. Ja.
Genau.
Genau, heute. Heute haben wir auch circa 0 Grad. Und das hat natürlich weiterhin die Fantasie auch der Wissenschaftler, der Astrobiologen angefeuert, die natürlich ganz euphorisch waren und auch schon darüber spekuliert haben, ob es eventuell Leben oder Mikroben auf dem Mars gibt, die dieses Methan produzieren, ähnlich wie auf der Erde.
Gäb's noch eine andere Erklärung?
Es gibt heute verschiedene Erklärungen. Für die eine Erklärung haben auch unsere Forschungsergebnisse mit beigetragen. Und zwar hatte ich ja eingangs erwähnt, dass wir die Emission von Methan aus Pflanzen untersuchen. Und wir hatten festgestellt, dass speziell UV-Strahlung, also ultraviolette Strahlung, besonders bei getrockneten Pflanzen sehr viel Methan emittiert. Und dann war die Idee, da muss ich noch etwas ausholen, es fallen viele Mikrometeorite auf den Mars. Und diese Mikrometeorite, also viel mehr als auf der Erde, weil der Mars hat eine sehr dünne Atmosphäre, die Erde hat eine relativ dicke Atmosphäre. Und das heißt, ein Großteil der Mikrometeorite, die auf die Erde fällt, verglühen schon in der Atmosphäre, während auf dem Mars ein Großteil dieser Meteorite auf die Oberfläche fallen. Und unsere Idee war diese, dass wir, weil es auch bekannt ist, dass diese Mikrometeorite organisches Material beinhalten, was aber irgendwo in den Tiefen des Weltalls abiotisch entstanden ist. Und dieses Material fällt auf die Oberfläche, ist der UV-Strahlung ausgesetzt, und wir haben das bei uns im Labor simuliert, indem wir ähnliches Material genommen haben. Dafür gibt es einen Meteoriten, also ein analoges Material, was irgendwann auf die Erde gefallen ist, vor circa 40 Jahren in Australien, nennt sich Murchison-Meteorit. Und da haben wir Material bekommen und haben unsere Laborkammerexperimente durchgeführt. Das heißt, wir haben simuliert, massähnliche Bedingungen simuliert. Und wir waren völlig überrascht, dass wir Methanemissionen aus diesem Material in einer Größenordnung gefunden haben, die noch deutlich größer war, als was wir bisher auf der Erde gefunden haben.
Mhm. Unterirdischen Bedingungen reproduzieren könnten, sozusagen.
Genau. Mhm. Und wir haben das Ganze auch in ein Modell gepackt, haben mal hochgerechnet, wie viel Methan, also es gibt natürlich auch verschiedene wissenschaftliche Studien, die schon mal hochgerechnet haben, wie viel meteoritisches Material auf die Oberfläche des Mars fällt. Und haben wir auch in unserem Modell mit unseren Emissionsraten gepackt, mit unseren Simulationen. Und interessanterweise sind wir dann mit unseren Hochrechnungen in einen Bereich gekommen, wo wir eigentlich diese Methankonzentration auf dem Mars ganz gut erklären können.
Das freut die Astrobiologen, also die vielleicht auch vermuten, dass es organisches Leben auf dem Mars gibt oder gegeben hat, wahrscheinlich nicht so sehr, oder?
Ich würde vermuten, weniger. Weil natürlich die Motivation vieler Missionen natürlich darin liegt, auch einen Nachweis für Leben zu finden. Heißt aber auch, ich muss dazu sagen, wir können mit unserem Ergebnis wollen wir natürlich nicht ausschließen, dass es eventuell auch Leben oder Mikroben gibt. Nur wir können eigentlich auch eine ganz elegante Erklärung liefern im Augenblick. Erst vor wenigen Wochen wurden sozusagen die ersten Methankonzentrationen, sie hatten ja den Rover, Curiosity genannt, der fährt ja seit 2 Jahren auf der Oberfläche rum und hat es zum ersten Mal geschafft, auch eine Reihe an Messdaten zu liefern, die auch eine Vorstellung geben, wie viel Methan tatsächlich zu finden ist.
Genau, es gab ja in der Zwischenzeit einige Rover-Missionen, also Spirit und Opportunity, die waren noch nicht in der Lage, Methan nachzuweisen.
Nein. Auch Rover Curiosity hatte anfangs gemessen, hatte aber nicht die Möglichkeit, in einem Bereich zu messen, die sozusagen sensitiv genug ist, um diese winzigen Emissionen nachzuweisen.
Also man hat gesagt, wenn da Methan ist, dann ist es so wenig, dass wir es eigentlich fast nicht...
Genau, das war damals schon ein kleiner Rückschlag für die Astrobiologen, weil sie natürlich zum Teil deutlich höhere erwartet hatten. Man konnte diese Methanemissionen oder Methankonzentration, die man mit den Teleskopen nachgewiesen oder sozusagen berechnet hatte, nicht verifizieren. Und erst jetzt ist es gelungen, nach 2 Jahren, ich kann Ihnen die technischen Details dazu nicht sagen, aber es ist wohl jetzt gelungen, die Nachweisgrenze deutlich nach unten zu setzen. Und jetzt hat man Methan gemessen im Bereich von 1 Parts per Billion.
Genau, also Curiosity, da ist die Analytik offenbar besser geworden. Aber ich glaube, die haben jetzt auch, also das war ein Ergebnis, was jetzt im Dezember 2014, muss man dazu sagen, bei so einem Podcast, wer weiß, wann er gehört wird, vorgestellt wurde. Es sieht aber so aus, als auch die Konzentration im Umfeld des Rovers kurzzeitig hochgegangen ist, oder?
Ja, also es wurde eine Durchschnittskonzentration relativ, also über größere Strecken, eine Durchschnittskonzentration von circa 1 Part per Billion, ein ppb gemessen. Und es gab hin wieder kleine Spikes, Ausschläge. Also die gingen dann hoch bis auf das 7-fache, bis auf 4, 5, 6, 7 ppb. Und das sorgt natürlich gerade für neue Spekulationen und Fantasie.
Könnte man denn mit dieser, ich glaube, auf der Konferenz in San Francisco, wo die Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden, ist auch gerade die Erklärung, die Sie jetzt gerade genannt haben, mit den Meteoriten, dass das organische Material da zersetzt wird durch die UV-Strahlung, als plausibelste Erklärung angebracht worden. Kann man denn damit auch solche Spikes erklären?
Also ich würde sagen, dass unsere Ergebnisse zumindest ein Teil der Methankonzentration erklären können. Obwohl interessanterweise, da muss ich vielleicht nochmal kurz ausholen, vor 2 Jahren hat ein Kollege von mir, der Uli Ott, der schon lange Meteoritenforschung betreibt, auch einen Vortrag gehalten und hat neue Hochrechnungen präsentiert. Und interessanterweise hat der Uli Ott damals, kam er zu Zahlen, die tatsächlich den Hintergrundwerten, die Curiosity im Augenblick gemessen haben, entspricht. Das heißt also, wir kann reiner Zufall sein. Auf der anderen Seite liegen wir ganz gut. Die Spikes, da muss man sehen, dass wir haben ja selbst unterschiedliche Konzentrationen im Labor gemessen. Und je nachdem, wie hoch dieser Prozess der Methanbildung aus den Mineralien, die auf der Oberfläche des Mars liegen, ist temperaturabhängig und abhängig von der Intensität der UV-Strahlung. Das heißt, auch wir haben unterschiedliche Emissionsraten bekommen, Größenordnung, zum Teil Variationen von Größenordnung 10 bis 100. Ja. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, solche Spikes mit anderen Quellen zu erklären als mit den Mikroben. Aber natürlich ist es interessant, dass es diese Spikes gibt. Das bedeutet, dass es wirklich irgendwo auch lokale Quellen gibt. Die können einerseits jetzt tatsächlich daher rühren, weil dort mehr meteoritisches Material akkumuliert ist. Oder zum Beispiel Mikroben vielleicht im Untergrund leben oder vielleicht gar sich irgendwelche Klatrate, Methanklatrate, so wie bei uns auf der Erde im Ozean, Boden.
Das sind diese Methanhydrate, die man so aus dem genau. Science Fiction kennt auch teilweise.
Methanhydrate, genau. Und die man auch aus dem Roman Der Schwarm kennt.
Genau, darauf spiele ich an. Leute.
Ja, und auch da gibt es natürlich Spekulationen oder Hypothesen. Vielleicht haben sie im Untergrund irgendwelche Klatrate gebildet, die dann aufgrund von schwankenden Temperaturen Methan von Zeit zu Zeit freisetzen. Und so im Augenblick gibt es, würde ich sagen, 3 bis 4 verschiedene Möglichkeiten der Erklärung.
Vulkanismus spielt sicher auch eine potenzielle Rolle. Das hat es ja früher zumindest auch auf dem Mars gegeben.
War auch in der Diskussion, ist der Mars vielleicht noch geologisch aktiv? Aber dafür gibt es im Augenblick keine Hinweise. Ich glaube, Vulkanismus kann man vielleicht ganz getrost ausschließen. Mikroben ist nach wie vor natürlich eine Möglichkeit, wobei die sich natürlich schon irgendwo tief in der Oberfläche, also unter der Oberfläche verschanzen müssen, denn die Marsoberfläche hat wirklich eine sehr reaktive Chemie und dazu kommt die UV-Strahlung.
Wäre es nicht eigentlich zu kalt, wenn sie in einer gewissen Tiefe leben müssten?
Ja, das ist natürlich ein weiterer Punkt, den man anbringen könnte. Spricht natürlich eher gegen die Mikrobentheorie.
Ich meine, es gibt ja auch geothermische Energie, es gibt ja auch auf der Erde viele Orte, die jetzt fernab vom Sonnenlicht, was weiß ich, mittelozeanische Rücken mit schwarzen Rauchern, wo auch viel lebt. Mhm. Nur die Frage, also Sie hatten vorhin gesagt, die Astrobiologen waren auch ein bisschen aufgeregt, weil jetzt diese Spikes eher in einer warmen Zeit gemessen wurden, mhm, teilweise auch diese Plumes, die man davor gesehen hat. Aber das ist ja so schon ein gewisser Widerspruch, wenn man sagt, die leben aber tief und die produzieren aber Methan, wenn die Sonne stärker scheint.
Ja, nee, genau, diese Widersprüche gibt es. Und man muss aber auch in die Vergangenheit zurückgehen. Sie haben es ja gesagt, der Mars war früher auch aktiv, geologisch aktiv. Und es gibt natürlich auch Vermutungen, die sagen, als die Temperaturen vielleicht auch noch höher waren, ja, dass die Mikroben, dass es sozusagen fossile Mikroben damals dieses Methan gebildet haben, sich diese Klatrate durch die Drucktemperaturbedingungen unter der Oberfläche gebildet haben und jetzt von Zeit zu Zeit einfach Entgasung gibt. Aber ich stimme Ihnen zu, es gibt hier einige Widersprüche und deshalb sind wir auch persönlich davon überzeugt, dass die Möglichkeit der Bildung von Methan, wie wir sie beschreiben, durchaus realistisch ist.
Also Ist das auch eine Frage, ein bisschen, wo Wunschvorstellungen eine große Rolle spielen? Ich meine, in der Wissenschaft gibt es ja auch immer das Mantra, dass man erstmal die wahrscheinlichste Möglichkeit erstmal berücksichtigen sollte, mhm, als erste Option. Also in diesem Feld der Suche nach Leben außerhalb der Erde oder zumindest nach ehemaligen Leben außerhalb der Erde, welche Rolle spielt da Wunschdenken?
Ich denke, eine ganz große. Ist natürlich, spricht man natürlich oft dem Wissenschaftler ab. Man spricht dem Wissenschaftler Objektivität zu, aber er hat natürlich subjektive Vorstellungen. Und man muss sich auch vorstellen, in diese Forschung geht sehr viel Geld. Es geht Milliarden von Dollars fließen da rein. Und Wissenschaftler sind natürlich auch von zukünftigen Missionen abhängig. Und deshalb kann man das natürlich auch zu Recht ansprechen. Wo liegt die Motivation?
Eine der Ziele der Curiosity-Mission oder zumindest eine der öffentlichen Erwartungen an die Mission ist, dass der Rover vielleicht doch nochmal irgendwann richtig handfest organisches Material findet. Ich glaube, jetzt bei der aktuellen Veröffentlichung, da ging es ja auch nicht nur um Methan, sondern auch um noch andere, ein bisschen komplexere Kohlenwasserstoffe. Ja. Das wurde jetzt verkauft schon als Fund von organischen Stoffen, kann man das so sagen?
Ja, sprechen Sie jetzt auf unsere Ergebnisse?
Oder? Nee, auf die Ergebnisse von Curiosity jetzt im Dezember.
Ja, man hat Nachweis von organischen Molekülen gefunden. Die Problematik ist die, dass natürlich der Rover sozusagen von der Erde gestartet ist und man muss sehr vorsichtig sein, was die Analytik angeht, um auch Kontamination also Verunreinigungen auszuschließen, die letzten Endes von der Erde mitgebracht wurden. Aber mittlerweile ist es wohl irgendwo auch bestätigt, dass einige Moleküle gefunden wurden. Und da versucht man jetzt natürlich zu erklären oder zu ergründen, woher die kommen. Für uns ist es aber, wir gehen einen anderen Schritt. Wir sagen, es muss organisches Material auf dem Mars geben. Denn ich hatte Ihnen ja von den Mikrometeoriten erzählt und diese bringen jährlich eine bestimmte Anzahl an Meteoriten fallen auf die Oberfläche und deshalb sollte aus der Zusammensetzung dieser Mikrometeorite kann man auch schließen, dass organisches Material auf der Oberfläche sein sollte. Jetzt kommt aber der Prozess der UV-Strahlung hinzu. Das heißt, organisches Material wird schnell zum Methan umgesetzt und deshalb müssten sie eigentlich dieses organische Material eher vielleicht in tieferen Bereichen der Oberfläche finden, die nicht der UV-Strahlung oder der oxidativen Atmosphäre ausgesetzt ist. Und wir haben da auch vor kurzem was darüber publiziert und können auch erklären, einen Teil der Moleküle erklären, die auf dem Mars gefunden wurden.
Also Sie gucken sich konkret Ergebnisse von den Rover-Missionen an und von Raumsonden und versuchen zu erklären, wie die Messwerte zustande kommen.
Wir haben nicht die Möglichkeiten, dort sozusagen uns an den Versuchen dort zu beteiligen. Aber sagen wir, wir haben einige Hypothesen, was das Grundverständnis der Bildung dieser Moleküle angeht. Und hier kommt auch irgendwo die Verbindung zwischen den Klimagasen, die wir hier uns auf der Erde anschauen. Und da versucht man das natürlich, sagen wir, vom Prinzip her auf den Mars zu übertragen. Und da können wir eigentlich schon auch Moleküle, es wurde dieses Chlormethan gefunden, was ja auch ein organisches Molekül ist, wie Methan, nur dass irgendwo anstatt Wasserstoff ein Chlor dranhängt.
Also auch noch ein recht einfaches Molekül erstmal.
Genau. Und wir können tatsächlich auch mit unseren Versuchen hier, wenn wir sie nachstellen, dieses Chlormethan in der Größenordnung erklären, wie sie zum Teil auch über diesen Rover Curiosity jetzt gefunden wurden. Deshalb sagen wir, es gibt organisches Material, muss es geben, aber die Herkunft muss nicht notwendigerweise von Mikroben oder von anderen Lebewesen geliefert worden sein.
Was müsste denn passieren, um diesen, also negativen Nachweis zu führen, ist immer schwierig, aber zumindest um mal realistisch zu versuchen, so einen positiven Nachweis irgendwo auf dem Mars herbeizuführen. Also ist der Curiosity Rover dazu in der Lage?
Zu sagen, für Leben, ja.
Nicht für Leben unbedingt, aber jetzt erstmal für ein bisschen mehr organisches Material. Also jetzt auch nicht nur in Gasform, sondern vielleicht irgendwo tiefer im Gestein.
Sie müssten Material vom Mars auf die Erde zurückbringen, um natürlich dann Versuche mit dem Material durchzuführen. Vielleicht gelingt es ja in späteren Missionen, die Analytik noch etwas da auszubauen und speziell nach Strukturen, nach größeren Strukturen zu schauen. Aber ich denke, die beste Möglichkeit, wenn wir Material zurückbringen können und das Material hier intensiv untersuchen. Oder man könnte natürlich auch Sie haben vielleicht mal von den Stabilisotopen gehört und immer wieder auch mal vielleicht in der Presse zu hören, dass in Zukunft Untersuchungen mit Stabilisotope getätigt werden sollen.
Vielleicht sagen Sie ganz kurz was dazu.
Ja, Stabilisotope, schauen wir uns den Kohlenstoff an. Wir haben also auf der Erde eine natürliche Verteilung von leichten und schweren Kohlenstoff. Das heißt, der leichte Kohlenstoff ist der Kohlenstoff 12C und der deutlich häufiger auf der Erde vorkommt, 99%. Und dann gibt es noch schweren Kohlenstoff, also 13C. Und die unterscheiden sich an sich nur an der Anzahl der Neutronen, also gleiche Protonenzahl, unterschiedliche Anzahl Neutronenzahl. Und sie sind stabil über längere Zeiträume. Und da gibt es natürlich Messmethoden, die wir auch anwenden. Und daraus bekommt man noch mehr Informationen. Und der Mass, wenn man muss auch immer vorausschicken, wenn man von Leben spricht, dann kann es ja nur von Leben sein, wie wir uns das vorstellen, ja. Also die Reproduktion kann ja ganz anders stattfinden, ja, aber man muss ja.
Das kann man nicht untersuchen, weil man ja nicht weiß, wie.
Genau. Mhm. Deshalb macht man den Ansatz, Leben hat sich, wenn sich Leben auf dem, muss man immer voraussetzen, wenn sich das Leben auf dem Mars so entwickelt hat, wie hier auf der Erde, dann können wir auch, sagen wir, unsere Analytik dafür verwenden. Und da ist schon so, wenn man jetzt in diese Stabilisotopenanalytik geht und schaut, wie die Verteilung ist auf der Erde und auf dem Mars, dann kann man natürlich mit den Messungen dieser Stabilisotope mehr Auskunft bekommen über die Herkunft. Und weil Lebewesen dieses schwere Isotop zum Teil oder bevorzugt dieses leichte Isotop in ihren Metabolismus einbauen. Da gibt es Möglichkeiten, vielleicht in Zukunft auch über Messungen die ein oder andere Hypothese auszuschließen oder zu bestätigen.
Kann denn Curiosity diese stabilen Isotope auseinanderhalten, jetzt speziell beim Kohlenstoff?
Im Augenblick für die organischen Moleküle nein. Da sind aber auch weitere Missionen wohl in der Planung. Immer natürlich abhängig davon, wie viel finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stehen. Aber in Zukunft sollen auch stabile Isotopenmessungen an diesen organischen Molekülen dann durchgeführt werden. Und vielleicht zeigt sich dann doch der ein oder andere Hinweis, dass vielleicht ein Indiz doch für lebensähnliche Form oder vielleicht doch eher die Bestätigung, dass das organische Material aus dem All geliefert wurde.
Vielleicht nochmal für ganz kurz in die Details der Curiosity-Mission. Die sind ja in einem großen Krater gelandet und in diesem Krater ist ein Berg, der, soweit man das weiß, aus Sedimenten besteht, also nicht beim Einschlag selber, sondern später. Und diese Sedimente sind vor ziemlich langer Zeit vermutlich entstanden, nämlich in einer Zeit, wo es auf dem Mars mutmaßlich flüssiges Wasser gegeben hat, wofür man ja auch schon mehrere Hinweise entdeckt hat, alte Flussbetten und so weiter. Und diese Schichten sind natürlich, sagen jetzt die Missionswissenschaftler, deshalb interessant, weil man da vielleicht mit wenigem Aufwand in Tiefen vordringen kann oder wo gerade frisch was abgebrochen ist, wo man ein Gestein hat, was lange unter der Oberfläche war und was aus einer sehr, sag mal, planetengeschichtlich interessanten Zeit des Mars kommt. Das ist aber trotzdem eine Zeit, ich muss gerade überlegen, 3,8 Milliarden habe ich so als Größenordnung im Kopf, also in der Zeit, wo es vielleicht auf dem Mars ein bisschen lebensfreundlicher war als heute. Glauben Sie, wenn man jetzt, das ist eine hypothetische Frage, aber wenn Curiosity oder ein anderer Rover in der Lage wäre, jetzt so ein Gestein, was erstmal frisch aus der Tiefe kommt, zu untersuchen, dass man daran irgendwas mehr lernen kann?
Ja, durchaus, ja. Ich denke, die Problematik auf der Oberfläche, ich habe es ja schon genannt, in den letzten Jahren hat man festgestellt, dass doch Oberflächenchemie stattfindet, ja, also dass der Mars, die Oberfläche sehr oxidierend ist. Ja, also es gibt da bestimmte Perchlorate, die zum Beispiel auch hier auf unserer Erde in der Atacama-Wüste gebildet werden.
Also einfach in trockenen Regionen.
Genau. Mhm. Und die bauen natürlich relativ schnell, auch wenn es Organik gibt, organisches Material ab oder binden zum Teil Wasser. Und ich denke, wenn es natürlich, wenn man an Proben rankommt, aus tieferen Schichten, uns durchaus neue Erkenntnisse liefern können, ja.
Jetzt gibt's noch die europäische Mars-Mission ExoMars. Haben Sie damit was zu tun? Also die haben ja das Ziel, einen Bohrer, ich glaube bis zu 2 Meter tief wollen die gehen. Das ist ja sozusagen ein ähnlicher Ansatz wie Curiosity. Also Man ist nicht ganz so mobil, aber dringt dafür direkt in die Tiefe vor.
Also ich habe jetzt wenig Informationen über die ExoMission, aber ich weiß, dass natürlich einige Wissenschaftler daran arbeiten, auch neue Messmethoden zu installieren, um gerade die Fragen, die wir jetzt auch behandelt haben, tiefergehend zu bearbeiten. Und da wird sich zeigen, ob zum einen die finanziellen Mittel ausreichen, um dieses Projekt dann auch durchzuführen. Zum anderen, was die Bohrung angeht, ist für einen Wissenschaftler natürlich immer interessant. Das ist Material, was einzigartig ist und mit Sicherheit auch für neue Erkenntnisse sorgen wird. Aber oftmals ist es wie häufig in der Wissenschaft so, dass wir natürlich dann mehr Informationen haben, aber auch viel mehr Fragen. Ja.
Mehr Fragen, als man vorher gehabt hat, im Zweifel.
Also aus meiner Erfahrung ist es meistens so, wenn ich heute schaue, wie sich die Thematik der Methanbildung aus Pflanzen entwickelt hat. Wir wissen zwar viel mehr, aber wir haben auch viel, viel, viel mehr Fragen.
Okay, Herr Keppler, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut durchritten. Fällt Ihnen noch irgendwas Wichtiges ein?
Im Augenblick, ich denke, wir haben eigentlich schon ein sehr komplexes Gebiet bearbeitet, also von der Erde bis zum Mars. Da gibt es natürlich noch viele, viele Hypothesen und ich bin gespannt darauf, welche Ergebnisse wir in Zukunft noch vom Mars bekommen werden.
Also es sind auch einfach viele Fragen offen, oder? Das kann man schon sagen. Also es passiert schon eine Menge.
Ich würde sagen, für den Mars noch viel mehr als für die Methanentstehung auf der Erde.
Okay, dann schönen Dank.
Bitteschön.